Liebe Geschwister, ich freue mich, heute unter euch hier sein zu dürfen, wieder zusammen. Und ich denke, wir alle genießen auch diese vorweihnachtliche Zeit. Alles spricht über Weihnachten, über Jesus in den Gemeinden, auch draußen, auch in der Welt sogar, wird so viel darüber gesprochen, gesungen, ob die Menschen glauben oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es wird viel über Jesus gesprochen. Wir singen von Jesus, haben wir jetzt eben auch gesungen. Und diese Zeit, dieser Monat im Dezember, ist eine besondere Zeit, weil wir freuen uns alle auf diese Tage und auf das Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Und dieser letzte Monat im Jahr, Dezember, er hat noch eine Bedeutung. Das Jahr geht zu Ende. Und das ist immer so eine Zeit, wo auch wir über das Leben nachdenken. Wieder ein Jahr vorbei, kaum angefangen, so kommt es vor, ja. Haben wir vor kurzem Neujahr gefeiert, dieses Jahr begonnen. Und jetzt sind wir schon fast Mitte Dezember, noch ein paar Wochen und ist das Jahr vorüber. Das Leben geht weiter. Und so möchte ich heute über eine alte Frage paar Gedanken, dass wir uns ein paar Gedanken machen. Eine Frage, die sehr alt ist und solange Menschheit hier auf Erden ist, immer wieder wird diese Frage gestellt: Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine alte Frage und jeder versucht so eine gute Antwort auf diese Frage zu finden. Auch wir als Christen stellen uns die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Liegt er im Diesseits? Also hier auf Erden, oder liegt der Sinn des Lebens im Jenseits, praktisch in der Ewigkeit? Ist der Sinn des Lebens nur auf das Leben hier auf der Erde fokussiert? Viele Menschen denken so und sie sagen, ich lebe nur einmal und dann versuchen sie alles daraus zu machen. Meistens klappt das gar nichts. Ist der Sinn des Lebens nur auf die Ewigkeit fokussiert, so dass man sagt, hier ist nichts Gutes zu erwarten, nur Schlechtes, muss man irgendwie Zähne zusammenbeißen und durchhalten und dann wird das richtige Leben beginnen. Der Sinn des Lebens ist in Ewigkeit. Was ist der Sinn des Lebens oder noch persönlicher, was ist der Sinn meines Lebens? So ein bisschen konkreter, für mich persönlich, was ist der Sinn meines Lebens, auch als Christ? Was ist der Sinn meines Lebens? Diese Frage bleibt immer noch da. Und es wäre gut, dass wir darauf eine gute Antwort auf diese Frage haben. Nicht, dass unsere Antwort sich richtet einfach nach unseren Wünschen und Ideen. Ich wünsche mir das, ich wünsche mir jenes. Sondern, dass unsere Antwort wirklich eine gute Grundlage hat. Und viele Menschen suchen nach Antworten auf diese Fragen und würden vieles geben, um richtige und überzeugende Antwort zu finden. Und wir sind so bevorteilt. Wir haben es so gut, dass wir in der Bibel gute Antwort haben auf diese Frage oder Antworten. Und so wahrscheinlich auch die Antwort haben wir. Nur im Wort Gottes können wir vertrauenswürdige und überzeugende Antworten auf diese Fragen finden. Was ist der Sinn meines Lebens? Lasst uns dazu einen Abschnitt aus 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 16 und dann bis in 5. Kapitel bis zum 10. Vers diesen Abschnitt lesen. 2. Korinther 4 von 16 und dann bis Kapitel 5 Vers 10. Ist ein längerer Abschnitt. Ich bitte, dass wir uns alle ein bisschen so zusammenfassen, konzentrieren, nicht abschalten. Versuchen wir, den Gedanken, der hier entworfen wird, dass wir ihn nicht verlieren unterwegs und dann, dass wir dann versuchen, daraus zu lernen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, schreibt Apostel Paulus, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Es ist ein längerer Abschnitt, es ist eine ziemlich poetische Sprache. Hier werden verschiedene Bilder benutzt, gebraucht, Illustrationen von Behausung, von Zelt, von Kleidung wird gesprochen. Das sind alles Bilder für etwas. Und das hat sehr viel Bedeutung, was diese Bilder, diese Sprachredewendungen. Dieser Textabschnitt ist so aufgebaut, dass die Antwort auf unsere Frage, was ist der Sinn des Lebens, der liegt nicht so oberflächlich, gleich zu sehen an der Oberfläche, sondern er liegt tief verborgen in diesem Abschnitt. Das ist wie eine Perle, die in einer Muschel irgendwo auf dem Grundboden vom Meer liegt. Die ist nicht, die schwimmt nicht, Perle schwimmt nicht auf dem Wasser oben. Hier, bitteschön, bin ich. Oder wie ein wertvoller Diamant, der tief unter der Erde verborgen ist. Ein Diamant, Diamanten liegen nicht einfach auf der Straße. Die muss man tief durchgraben, muss man durchdringen, um eine Perle, einen Diamant zu finden. So ist es auch ähnlich mit unserer Frage und diesem Textabschnitt. Was ist der Sinn des Lebens? Wir müssen einige Gedankenschichten durchdringen, die in diesem Text sind, und dann werden wir die Antwort auf diese Frage besser sehen können. Nun zuerst mal die Frage, liegt der Sinn des Lebens im Diesseits? Eine Frage, ist eine ganz logische Frage. Also liegt der Sinn des Lebens hier im Diesseits? Die Bibel teilt unsere ganze Existenz in zwei Teile ein. Das Leben auf der Erde und das Leben in der Ewigkeit. Also auf der Erde ist es Diesseits, in der Ewigkeit das ist das Jenseits. Oder das Leben vor unserem Tod und das Leben nach unserem Tod. Also zwei Teile. Jetzt leben wir natürlich vor dem Tod und irgendwann sterben wir und dann beginnt für uns das Leben nach unserem Tod. Und die Bibel sagt auch, haben wir auch hier gelesen, dass der Mensch auf zwei Bereichen besteht. Aus dem äußeren Menschen, dem Körper, und aus dem inneren Menschen. Also die Seele oder Geist, die Person des Menschen. Also das sind so zwei Bereiche, aus denen der Mensch besteht. Und das Leben des äußeren Menschen, also unser Körper, das ist der äußere Mensch, das Leben des äußeren Menschen findet hier auf der Erde statt. Das sagt die Bibel. Und nur hier, dieser Körper lebt nur hier auf der Erde. Er wird in der Ewigkeit nicht leben. Und das Leben des inneren Menschen, das beginnt hier auf der Erde und wird nach dem Tod in der Ewigkeit fortgesetzt. So im Groben spricht die Bibel über unsere Existenz. Und unser Textabschnitt sagt, dass der äußere Mensch, also unser Körper, der wird allmählich abgebaut und irgendwann wird er durch den Tod ganz zerstört. Wir haben gelesen, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, Kapitel 4, Vers 16, der geht zugrunde, der äußere Mensch. Jeder, der ein bisschen älter ist oder wird, der spürt das, der hat das erfahren. Auch ich erfahre das immer wieder, wie der äußere Mensch zugrunde geht, zerfällt langsam und das geht nicht und jenes geht nicht. Oder wird gesagt in Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, und die wird abgebrochen, die wird hundertprozentig abgebrochen. Das sind schon, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, wo das nicht geschehen ist, wo dass der Mensch nicht gestorben wäre. So etwas gibt es nicht. Ja, ganze Milliarden von Menschen, die heute leben, in 100 Jahren wahrscheinlich wird kein einziger mehr von diesen Menschen am Leben sein, da werden andere schon da sein. Und davor war es auch genauso. Es sind Milliarden Menschen schon vor uns gelebt haben, sind alle gestorben. Die Realität des Todes ist eine bittere Tatsache, eine ernste Tatsache unseres Lebens. Und viele Menschen versuchen sie zu verdrängen, sagen, nein, über Tod redet man nicht, darf man nicht reden und so weiter. Das ist alles Unsinn. Umgekehrt, die Bibel sagt, es ist weise, wenn wir über unseren Tod nachdenken. Dann werden wir weiser. Aber Menschen verdrängen das, aber niemand kann den Tod leugnen. Und niemand kann ihm entgehen. Die Friedhöfe sprechen davon und jeder von uns kennt schon aus den Familien, aus den Bekanntenkreisen, wo jemand gestorben ist. Hundertprozentig. So ist es unser Leben. Und interessant, dass die Wissenschaft macht sich große Mühe, den Tod zu erklären oder warum der Mensch sterben muss. Und die Wissenschaft kann das nicht erklären. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für den Tod des Menschen. Eigentlich so wie unsere Zellen im Organismus, im Körper funktionieren. Die Wissenschaft staunt darüber, wie genau eine Zelle die andere wird produziert und wird rüberkopiert. So ich sage, da ist kein Datenverlust, alles wunderbar. Und dann irgendwann der Mensch, er altert. Warum wird er älter? Wieso? Wenn die Wissenschaft sagt, dass in unserem Leib keine einzige Zelle ist älter als 7 Jahre. Also den Körper, den du hast, der ist nicht älter als 7 Jahre. Von den Zellen her. Und doch werden wir alt, älter und alt und gebrechlich. Und irgendwann zerbricht der Körper. Es gibt keine klare wissenschaftliche Antwort darauf. Eins ist klar, der Mensch stirbt nicht einfach, weil der Körper alt wird. Auch junge Menschen sterben mit einem einwandfrei funktionierenden Körper. Vor 15 Jahren ungefähr haben wir in unserem Ort einen Arzt beerdigt. Circa 40 Jahre alt, Arzt, sehr ernährungs- und gesundheitsbewusster Mensch, ein Athlet, hat Sport getrieben und so weiter. Einfach umgefallen, gestorben. Ja, ist tot. Junger Mann, kräftig, fit. Man hat keine Erklärung dafür. Und das passiert immer wieder. Sicher, es gibt Krankheiten, es gibt Unfälle. Aber auch ohne Krankheit, auch ohne Unfall stirbt der Mensch einfach. Das Herz bleibt stehen. Und geht nicht weiter. Alles ist da, alles ist vorhanden. Und der Mensch stirbt trotzdem. Warum altert der Körper? Das weiß man auch nicht so genau. Die Wissenschaft weiß das nicht. Und für den biologischen Tod gibt es keine einheitliche wissenschaftliche Erklärung. Die Wissenschaftler sind nicht einig unter sich. Nur die Bibel gibt uns eine klare und deutliche Antwort darauf, wieso und warum der Mensch sterben muss. Also der Mensch muss sterben, kurz gesagt, weil er Sünder ist. Deswegen muss der Mensch sterben, weil Sünde in der Welt ist und die Sünde hat den Tod gebracht. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Sündelohn ist der Tod. Also wir sehen, der Tod ist die Folge, der Lohn der Sünde. Oder Römer 5, Vers 12, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, das ist Adam, und durch die Sünde der Tod, also durch die Sünde ist der Tod gekommen. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Nicht nur Adam und Eva haben gesündigt. Auch wir haben gesündigt. Auch du hast gesündigt, auch ich habe gesündigt. Und wir kommen zur Welt schon mit dem Keim des Todes in uns. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und jeder Mensch wird auch sterben, weil Sünde da ist. Also der Mensch stirbt, weil er Sünder ist, weil Sünde in der Welt ist. Das ist die biblische Antwort darauf, auf den Tod. Und deswegen wird der Mensch auch älter, altert und stirbt. Bezüglich unseres Lebens hier auf der Erde sagt unser Bibeltext Folgendes, dass unser Leben auf der Erde ist sichtbar, also wir können es sehen, es ist zeitlich begrenzt, es ist nicht ewig hier auf der Erde und es ist zerfallend, es ist vergehend oder vergänglich, es vergeht, es zerfällt. Also liegt der Sinn unseres Lebens im Diesseits, das heißt in der Vergänglichkeit, im Zerfall und Zerstörung? Wahrscheinlich kaum. Das wird nicht die richtige Antwort sein. Ja, der Sinn des Lebens liegt im Zerfall. Nein, es muss höher sein. Das ist zu wenig. Gehen wir zur nächsten Frage. Liegt der Sinn unseres Lebens im Jenseits? Das ist etwas ganz anderes. Nach dem Tod. Andere, nächste Welt, in der wir sein werden. Die Beziehung zwischen Diesseits und Jenseits hat die Menschen schon immer fasziniert. Immer, die Menschen möchten da reinschauen, irgendwie Eintritt zu haben. Und es gibt viele Versuche, das zu tun, durch Okkultismus, Zauberei, Magie. Vieles ist natürlich einfach Humbug und Sinnlosigkeit, aber einiges ist auch sehr bedrohliche, ernsthafte, dämonische Dinge, die Bibel verbietet. Gott verbietet, sagt, tut das nicht. Wir haben kein Recht, wir können auch nicht und haben kein Recht, jetzt in das Jenseits irgendwie reinzublicken. Nur das, was die Bibel uns offenbart, nur das ist die Wahrheit und das ist das Einzige, was wir wissen dürfen. Mehr sollten wir gar nicht versuchen. Aber die Menschen versuchen immer, hineinzuschauen. Und die Beziehung zwischen Diesseits und Jenseits ist für Menschen immer wichtig. Und die Bibel sagt, dass sie ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern parallel. Also es ist nicht so, dass zuerst ist das Diesseits, es wird beendet und dann beginnt das Leben in der Ewigkeit. Das Leben in der Ewigkeit beginnt schon hier auf der Erde. Wir leben noch im Körper und das ewige Leben ist schon da. Egal, ob man glaubt oder nicht. Bei Christen ist das ewige Leben, das ewige Herrlichkeit. Wer an Jesus nicht glaubt, er hat trotzdem ewiges Leben. Er wird in der Hölle weiter ewig leben. Aber das ewige Leben ist schon jetzt da. Parallel. Das Diesseits wird aufhören und das andere, das Jenseits, wird weitergehen. Und die Ewigkeit, das, was man an Jenseits glaubt, das beeinflusst auch das Leben hier schon auf dieser Welt. Jetzt schauen wir die nächste Verse, Kapitel 5, so durch, die führen uns immer weiter zu unserer Frage. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also unsere Zeltwohnung ist noch nicht abgebrochen, also unser Körper ist ja noch da, er ist noch nicht abgebrochen. Aber wir wissen schon jetzt, dass Gott uns für uns ein ewiges Haus, einen Bau vorbereitet hat. Wir sehen, dass beides geht parallel. Nicht so, dass zuerst hier beendet und dann fängt das andere an. Das andere ist schon, hat schon angefangen. Und Verse 2 und 3 lesen wir weiter. Denn in diesem Zelt, also in diesem Leib, in diesem Körper, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Ist kompliziert alles formuliert. Bekleidet, überkleidet, entkleidet. Man kommt da so ein bisschen durcheinander und man kann man schnell den Faden verlieren und sagen, ach, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Aber so kompliziert ist das gar nicht. Also das irdische Leben wird oft von Schmerzen und Leid begleitet, das wissen wir. Auch Christen seufzen darunter, auch wir seufzen unter verschiedenen Leiden, die unser Körper mitbringt. Dieses Zerfall unserer Hüte, er tut uns weh. Und wir sehnen uns danach, den neuen Körper zu bekommen, neuen Leib zu bekommen, der unvergänglich und vollkommen ist, den Gott vorbereitet hat für uns. Also bedeutet, dass wer mit Gott versöhnt ist, nach dem Tod gibt es eine Auferstehung. Und dann werden wir einen neuen Leib bekommen, der vor Gott vorbereitet wurde. Und darauf sehnen wir uns. Und dieser Leib, der wird nicht mehr krank werden. Der wird vollkommen sein. Der wird keinen Makel haben. Der wird keine Fehler haben. Der wird einfach perfekt funktionieren, ohne Krankheit, ohne irgendwelche Mängel oder Einschränkungen. Und wir sehnen uns danach. Und diese Behausung, mit der wir überkleidet werden, also der neue Körper, den Gott seinen Kindern bei der Auferstehung geben wird, das ist unsere Sehnsucht auf die Zukunft. In Vers 4 lesen wir, denn wir, die wir in dem Leibeszell sind, also hier im Körper, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Christen wünschen sich, ohne zu sterben, in die Ewigkeit zu gehen. Kennen wir diesen Gedanken? Und diese Möglichkeit wird es geben, dass Christen werden in die Ewigkeit gehen, ohne den Tod schmecken zu müssen. Diese Möglichkeit wird nur einmal geben bei der Entrückung der Gemeinde, wenn Jesus seine Gemeinde entrücken wird. Und diese Generation der Christen, die dann zu diesem Zeitpunkt leben werden, die werden nicht sterben müssen. Die werden in einem Augenblick wird dieser leibliche wird abgelegt und dieser neue Körper wird gleich, werden sie gleich bekommen. Deswegen dieses überkleidet, umgekleidet und so weiter wird hier gebraucht. Und Apostel Paulus dachte, das wird zu seinen Lebzeiten auch passieren. Und jede christliche Generation, auch wir wünschen uns das, dass dieses zu unseren Lebzeiten geschieht, die Entrückung der Gemeinde. Aber natürlich, wir wissen es nicht, wann das geschehen wird, das weiß Gott allein, wann dieser Zeitpunkt wird. Und deswegen, die meisten von uns, wahrscheinlich alle, wir werden sterben müssen. Wir werden entkleidet werden, laut dieser Sprache. Also ich wünsche uns sehr, dass wir entrückt werden. Aber das ist nicht von unserem Wunsch abhängig. Im weiteren Vers 5 wird gesagt, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Also wir haben eine Garantie, dass dies alles genau so sein wird. Was Paulus hier schreibt, das ist nicht einfach ein Wunschdenken, sondern Gott wird das alles tun. Das ist die Garantie. Weil Gott uns dafür die Garantie gegeben hat, den Heiligen Geist als das Unterpfand dafür. Also wer von Gott neugeboren wurde, wiedergeboren wurde, der hat den Heiligen Geist. Wer sich zu Gott bekehrt hat, der hat den Heiligen Geist bekommen. Und das ist der Pfand dafür, dass Gott hat, er hat das alles bereitet. Er wird das alles durchführen, nicht wir. Wir wissen nicht, wie das alles sein wird, aber Gott weiß es. Weiter Verse 6 bis 8 wird gesagt, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, also hier auf der Erde, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Das Wissen über den Plan Gottes in der Ewigkeit gibt Christen sehr, sehr große Kraft, dem Tod in die Augen zu schauen. Ja, wir begegnen dem Tod. Hier ist in unserer Gemeinde wieder ein Fall. Ja, ein alter Bruder ist gestorben jetzt vorgestern. Bruder Andreas Erhard, vielleicht Opa Erhard kennt ihn jemand. Aber auch andere Schwester, Nelly Plett, relativ gesehen junge Frau, hat einen Krebs, ganz schweren Krebs entdeckt wurde bei ihr. Also wir immer wieder begegnen, dass diese Wirklichkeiten, der Tod, schwere Diagnosen und Krankheiten, unheilbare Krankheiten, die dann zum Tod führen. Also wir wissen, ja, das sind die Schwierigkeiten, aber weil man weiß den Plan Gottes für die Zukunft, mit wie viel Kraft, mit wie viel Zeugnis Christen dem Tod in die Augen schauen, das ist einfach erstaunlich. Auch jetzt gerade Nelly Plett, ja, diese niederschmetternde Nachricht, Krebs schon richtig in Fortschritt, wird jetzt demnächst operiert, was daraus wird, weiß niemand. Und die Ärzte sagen, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Und sie ist ruhig, sie ist hoffnungsvoll, sie spricht mit Menschen, Menschen sprechen sie schon an und wundern, staunen, wie können sie so ruhig bleiben? Das ist, weil wir wissen, weil wir Gott haben, weil wir wissen den Plan, wie es weitergeht. Es ist nicht alles kaputt, alles zerstört. Nein, es ist ein Weg, und der Weg hat ein Ziel. Es ist eine große Kraft, dieses Wissen über den Plan Gottes ist ein großer Trost, große Kraft, also auch dem Tod in die Augen schauen zu können. Und deswegen können Christen im Angesicht des Todes nicht nur getrost sein, sondern, wie Paulus sagt, sie wünschen sogar, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Sie wünschen das sogar. Liegt der Sinn des Lebens somit im Jenseits Hauptsache, in den Himmel zu kommen. Wir haben wertvolle Gedanken aus dem Bibeltext gelesen, aber eine konkrete Antwort auf diese Frage haben wir immer noch nicht bekommen. Alles, was im Jenseits mit uns geschehen wird, das macht der Gott, nicht wir. Deswegen, das kann nicht zum Sinn des Lebens werden. Sinn des Lebens ist ja das, was wir machen. Und ich kann nicht machen, meinen neuen Körper machen. Das kann ich, also deswegen kann ich nicht mein Leben dafür einsetzen. Das wird Gott machen. Wir haben ja gelesen, Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott. Also wir können eigentlich nichts dazu beitragen. Das Einzige, was wir dazu beitragen können, das ist zu Gott, sich zu uns zu bekehren. Ja, das ist zu Jesus zu kommen. Ohne Bekehrung, ja, gibt es kein dieses herrliches, ewiges Leben. Gibt es nur Verdammnis. Ohne Bekehrung gibt es nach dem Tod, nach dem Sterben nur die Hölle, mehr nichts. Nur Verdammnis. Braucht kein Mensch hoffen, dass er ohne Bekehrung, ohne Jesus in den Himmel kommen wird. Und doch müssen wir uns fragen, ist dies alles, was mir mein Leben heute bedeuten soll? Hauptsache, ich komme in den Himmel. Und was dann? Dann ist der Sinn des Lebens vorbei? Oder wie? Was ist das? Liegt der Sinn meines Lebens nur darin, dass ich in der Ewigkeit gerettet und einen ewigen Leib bekommen werde? Das ist natürlich sehr viel. Und doch sagt uns die Schrift, dass das nicht alles ist. Sicher, das gehört dazu, das wird so sein. Aber das ist noch nicht alles, das ist nicht das Höchste. Wir sind durch einige Gedankenschichten unseres Textes gegangen und sind jetzt zu diesem Kern dieser Perle, zu diesem Diamanten des Textes gekommen. Jetzt werden wir die Antwort auf unsere Frage finden. Was ist der Sinn des Lebens? Und die Antwort ist im Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es so: Daher haben wir alle auch nur ein Ziel. Das ist ein Ziel, ein Sinn des Lebens. So zu leben, dass er, das heißt Gott, Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Merken wir, hier wird beides angesprochen. Hier zu Hause, hier sein, das heißt hier auf der Erde, oder bei ihm zu Hause, das heißt in der Ewigkeit. Also diesseits und jenseits wird angesprochen. Und da und hier gibt es ein Ziel, dass wir so leben, dass Gott an uns Freude hat. Dass wir ihm wohlgefallen. Hier haben wir die Antwort auf unsere Frage, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens liegt darin, dass wir so leben, dass wir Gott gefallen, dass Gott Freude an uns hat. Liebe Geschwister, ich denke, wir alle sind ziemlich gleich. Ich bin kein bisschen besser als ihr. Ich denke, dass uns fehlt dieser Gedanke oft, dass Gott an uns Freude haben kann überhaupt oder soll. Dieses Ziel ist oft nicht vor meinen Augen. Vor meinen Augen ist immer so, ich will in den Himmel. Aber wozu? Was willst du da im Himmel? Ja, damit ich nicht in die Hölle komme. Das ist sehr egoistisch. Was hat Gott davon, dass du in den Himmel willst? Aber lebe so, dass Gott Freude an dir hat. Dann wirst du auch in den Himmel kommen, natürlich. Aber das ist ein viel höheres Ziel oder höherer Sinn des Lebens, als einfach in den Himmel zu kommen. Deswegen unter Christen gibt es so viele Uneinigkeit. Ja, was muss man machen, um in den Himmel zu kommen? Ja, bekehre dich, glaube an Jesus Christus, bekehre dich, kommst in den Himmel. Gut. Taufe, ist die Taufe notwendig oder nicht? Einige sagen ja, die anderen sagen nein. Na gut, zur Sicherheit lasse ich mich auch noch taufen. Was noch? Ja, dass so grobe Sünden meide und versuche, ein guter Mensch zu sein. Das noch vielleicht gibt es. Jeder antwortet das unterschiedlich. Ja, wie komme ich in den Himmel dann? Und wir sprechen über diese Fragen und haben so viel Uneinigkeit, weil wir eine höhere Frage vergessen haben, aus den Augen verloren haben. Wie kann ich leben, damit Gott an mir Freude hat? Dann wird diese Frage alle anderen Fragen beantworten. Lebe so, dass du Gott wohlgefällst. Das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Nicht? Das geht nicht um Verdienst, weil gerettet sind wir ja schon. Also zu leben, um in den Himmel zu kommen, gerettet zu werden, das ist, widerspricht irgendwie der Bibel, weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Lebe so, dass Gott Freude an dir hat. Also der Sinn des Lebens liegt nicht im Diesseits. Der Sinn des Lebens liegt auch nicht im Jenseits. Und der Sinn des Lebens liegt nicht in einem Ort, wo man sein wird, sondern liegt in der Art des Lebens. Die Art des Lebens richtet sich nach seinem Ziel. Ich will Gott gefallen. Ich möchte Gott gefallen. Nicht um gerettet zu werden, weil gerettet bin ich ja schon. Nicht um in den Himmel zu kommen. Ich komme, das tut Gott. Er wird mich dorthin bringen. Ich werde, selber kann ich in den Himmel kommen. Sondern ich will Gott gefallen, um ihn zu erfreuen. Liebe Geschwister, ich denke, es gibt nichts Höheres für uns. Vielleicht gibt es, das ich nicht sehe, aber das ist schon, dieses auch sehr, sehr hoch, was Paulus hier sagt. Mache es zur Ehrensache für dich. Ja, was ist das wichtigste Ziel, welches du in deinem Leben befolgst? Heute. Wofür lebst du? Wofür kämpfst du? Was verteidigst du? Was versuchst du unbedingt zu erreichen, zu beweisen? Mit welchem Sinn füllst du dein Leben? Ach, ihr Lieben, es gibt so vieles, womit wir unser Leben füllen. Zum Beispiel gesund und fit zu bleiben. Für viele ist das Hauptsache, wie sagt man heute in der Welt, Hauptsache ist Gesundheit. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Oder reich und erfolgreich zu werden. Für viele ist das der Sinn des Lebens. Ich muss wohlhabend werden, ich muss reich werden, ich muss Geld verdienen oder guten Ruf und Anerkennung zu bekommen von Menschen, dass Menschen über mich gut denken, was werden die Menschen über mich sagen, und alles dreht sich bei mir nur darüber, was werden die Menschen über mich denken und sagen. Oder ich will einfach mich gut fühlen, ich möchte glücklich sein, das ist der Sinn des Lebens und ich werde alles machen, was mich mit diesem Glück erfüllt. Und natürlich gibt es auch unter uns viele, auch ich bin der eine davon, ich lebe, um in den Himmel zu kommen. Nur die Frage ist, wozu? Wozu will ich in den Himmel? Und wenn wir dieses nicht haben, was Paulus hier schreibt, dann ist es irgendwie, fehlt immer noch was. Will ich in den Himmel, um Gott zu gefallen, um Gott zu erfreuen? Ich muss nicht im Himmel sein, ich darf hier schon damit beginnen, sagt Paulus. Das ist der Sinn des Lebens. Nicht, wo ich sein werde, sondern wie ich lebe, womit fülle ich mein Leben. Und wenn mein Verlangen ist, ich will Gott gefallen, ich will ihm erfreuen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Der Apostel Paulus gebraucht hier viele Schritte in diesem Text, um zu diesen Gedanken an die Spitze zu bringen. Er sagt, ja, unser irdisches Leben ist vergänglich und mühsam. Ja, haben wir gelesen. Gott sei Dank, wir werden irgendwann davon befreit. Ja, wir werden in der Herrlichkeit bei Jesus sein. Gott sei Dank, das wird wunderbar, ja. Ja, wir werden einen neuen Körper bekommen, der so sein wird wie der Körper Jesu nach seiner Auferstehung. Gott sei Dank, das wird ein großer Gewinn für uns. Stimmt alles. Aber wozu dies alles? Damit dies alles zum Sinn unseres Lebens wird. Und dies alles ist dazu da, damit wir, sagt Paulus, damit wir unser Leben dafür einsetzen, um unserem Herrn zu gefallen, um ihn zu erfreuen. Das ist der Sinn des Lebens. Er beginnt hier auf der Erde und er wird in der Ewigkeit fortgesetzt. Wie kann man Gott gefällig sein? Natürlich, wie kann man so leben, dass Gott an uns Freude haben kann? Das ist eine sehr wichtige, gute Frage. Aber es tut mir leid, dass wir diese Frage heute nicht darauf eingehen können, auch zeithalber. Aber im Grunde genommen, das ist keine komplizierte Frage. Die Bibel zeigt uns ganz genau, wie wir Gott erfreuen können. Dass wir nach seinem Willen leben, zumindest, dass wir versuchen, dass wir wollen, ernsthaft wollen, seinen Willen tun. Und das ist die Frage, wie sehr willst du, liebe Bruder und Schwester, Gott erfreuen? Wie viel ist das dein Anliegen? Indem, dass du versuchst, Gott gefällig zu leben oder richtig zu leben nach der Bibel, hast du den Gedanken, ich will Gott erfreuen, ich will ihm Freude bereiten? Oder ist da was anderes? Wie groß ist dein Verlangen, Gott zu gefallen, um ihn zu erfreuen? Meistens, wir sind sehr bemüht, unser Verlangen ist, ich möchte richtig handeln, ich möchte alles korrekt machen. Und das ist schon gut und das ist viel. Aber, und das ist auch nicht falsch. Aber wenn ich bei dieser Richtigkeit doch nicht das Ziel habe, Gott zu erfreuen, dann gehe ich immer noch an diesem Ziel ein bisschen daneben. Wir wissen das so, es gibt Menschen, die alles richtig machen und trotzdem sind ziemlich eklige Menschen. Die können so unerträglich sein, aber sie machen alles korrekt. Das gibt sowas, ja. Ist das der Sinn des Lebens? Es gibt in der Bibel viele Bibelverse, die uns dazu aufrufen, Gott gefällig zu leben. Es ist eine ganze Menge. Wenn jemand das haben möchte, könnt ihr nach dem Schluss zu mir kommen. Ich kann euch einige nennen. Paulus sagt, dass das Ziel, Gott zu gefallen, zu einer Ehrensache für uns werden solle. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Ist das eine Ehrensache für dich und für mich? Das ist die Frage. Wir verstehen, was Ehrensache ist. Das ist etwas, wo wir unsere Ehre einsetzen. Also das höchste Gut für einen Menschen, so seine Ehre. Seine Ehre zu verlieren, das ist das Schlimmste, was es gibt. Dann der Mensch, kann man sagen, er hört auf, Mensch zu sein, wenn er seine Ehre verliert. Die Ehrensache, das ist das Allerwichtigste. Dafür bin ich bereit zu sterben und zu leben. Dass wir ihm wohlgefallen. Das soll unsere Ehrensache sein. Lieber Freund, du hast vielleicht gemerkt, dass diese Gedanken nur an die Menschen gerichtet sind, die wissen, dass sie mit Gott versöhnt sind und dass sie nach dem Tod ein neues Leben mit Gott erwartet. Wenn du zu diesen Menschen nicht gehörst, wenn du sagst, nee, das eigentlich, ich bin nicht mit Gott versöhnt, dann, ja, wir rufen dich zu Jesus. Komm zu Jesus. Wie am Anfang des Gottesdienstes wurde, der Bruder hat uns schon eingeleitet. Kommt zu mir alle, sagt Jesus. Wir rufen dich, bekehre dich zu Jesus. Bitte um Vergebung für deine Sünden. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die heute immer noch da ist, entkraftet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und richte dein Leben auf Jesus aus. Und dann mache den Sinn des Lebens zu deiner Ehrensache. Lebe Gott gefällig, um Gott Freude zu bereiten. Lebe zur Freude Gottes. Also der Sinn des Lebens, Gott zu gefallen und ihn zu erfreuen, hier auf der Erde und auch dort im Himmel. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind, zu Hause, das ist in der Ewigkeit im Himmel, oder noch hier in der Fremde, hier auf der Erde sind. Lebe so, liebe Bruder und Schwester, dass Gott an dir Freude hat. Lebe so, dass du Gott gefällst. Amen. Wir schließen noch mit Gebetsgemeinschaft. Wer beten möchte, wir lassen uns so aufstehen.